Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels betrachten, können wir den Weg der Erlösung, der Wiederherstellung, ja, und der Gemeinschaft im Reich Gottes deutlich erkennen. Das Volk Israel ist rund 400 Jahre lang in die Knechtschaft Ägyptens gekommen. Und diese Knechtschaft war schmerzlich, entwürdigend. Und sie haben oft zu Gott geschrien um Hilfe. Aber sie sind nicht befreit worden durch eine Revolution, nicht durch das Schwert, durch Krieg, sondern sie sind befreit worden durch die Opferung eines Lammes und das Blut über ihnen hat sie geschützt vor den Angriffen der Finsternis. Und zugleich ist aber in dieser Nacht das Gericht Gottes so über Ägypten gekommen, wo vorher eben diese Plagen waren, dass jetzt die Erstgeborenen alle sterben. Und so konnten sie ohne Kampf ausziehen. Ja, sie haben sogar noch Geschenke bekommen, dass sie möglichst schnell gehen. Sie sind auch durch das Rote Meer gegangen, also ein Gebiet, wo der Mensch nicht hindurch kann, aber es hat sich gespalten und sie konnten hindurch, trockenen Fußes. Aber die Feinde sind darin untergegangen. Und so entstand ein neues Wir-Gefühl. Gott hat uns errettet. Gott hat uns befreit. Wir sind sein Eigentum. Aber in dieser neuen Existenz war jetzt die heikle Frage, wie wird es weitergehen? Ein Weg durch die Wüste, wo man nicht ernten kann? Wovon werden wir leben? Wo finden wir Brot? Wo finden wir zu trinken Wasser? Gott hat das Volk darin immens unter, sozusagen, die Forderung gestellt, jeden Augenblick zu vertrauen, dass Gott sie führt. In einer Situation, wo menschlich gesehen es nicht schaffbar ist, wird er sie hindurch führen. Und so lesen wir auch im 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Also Gott sorgt dafür, dass sie Brot vom Himmel bekommen. Der Mensch lebt normalerweise von den Früchten der Erde. Aber dies kommt vom Himmel. Und als sie das sahen, konnten sie nicht sagen, was das ist. Darum nannten sie es Manna. Das heißt auf Deutsch, was ist das? Und im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3, wird dann darüber auch gesagt, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Die gleichen Worte hat Jesus in der Versuchung in der Wüste gesprochen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So leben. Und wir gehen in Zeiten hinein, die sehr unsicher werden. Und nicht nur diese große Teuerung, die jetzt eintritt, sondern es wird wirklich Mangel eintreten für manche Grundbedürfnisse. Und da sollen wir in diesem Vertrauen bleiben, von Gott erkauft, durch ihn geführt und geleitet. Und das, was wir nicht schaffen, Gott wird uns geben. Und das ist letztlich ein Leben aus dem Wort Gottes, auf das Vertrauen im Wort Gottes. Das ist eine Lebensform, die nicht so einfach ist und wo der Mensch immer in Gefahr ist, zurückzufallen. Die Folge ist, er vergisst manche Erfahrungen mit Gott, die ihn so glücklich gemacht hat, wo er Befreiung und Erlösung erlebt hat. Aber er sagt, aber wird es in Zukunft auch so sein? Und schon ist dieser Zweifel da. Rückblickend hat auch Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 gesagt, sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle den geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Er war ihm immer nahe. Das Lamm, das Paschalamm war schon dieses Hinweisen auf den Retter, der ein Lamm Gottes wird, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und so kommt immer wieder diese Frage der Menschen an Gott. Wie werden wir existenziell weiter bestehen können? Und zur Zeit Jesu hat Jesus auch diese Brotvermehrung, dieses Wunder getan, dass aus wenigen Stücken viele Tausende genährt werden und zum Schluss bleiben mehr über, als am Anfang da war. Und da sagt jetzt im Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 32 Jesus, sprach er zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Da haben wir auch wieder eine Heimtücke. Sie haben auch in der Wüste diese Erfahrung gemacht, das Manna. Sie konnten davon leben. Aber schon wird es dem Mose zugeschrieben. In Wirklichkeit hat es Gott ihnen gegeben, nicht Mose. Und das ist diese Heimtücke. Auch alle Heiligenverehrung, alles diese sogenannten Mittel, sie sollen nicht verdecken den Blick auf ihn, den Vater, der für uns sorgt. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jetzt spricht Jesus von einem Brot, das gleichsam eine Person ist. Es ist der, der vom Himmel herabkommt. Und Jesus ist derjenige, der vom Vater gekommen und der Welt Leben gibt, nicht nur den Hunger stillt, sondern Leben, und zwar ein Leben, das eben nicht mehr den Tod hat. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns dies alle Zeit dieses Brot. Das wollen sie. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Und das ist dieser gewaltige Ausdruck. Jesus sagt: Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Also zu ihm kommen stillt den Hunger. Es ist ein geistlicher Vorgang. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus verstand sich immer als einer, der gesendet ist vom Vater und den Willen des Vaters zu tun. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Jesus sieht, wie der Vater die Menschen ihm anvertraut, zuführt. Und Jesus nimmt diese Menschen an als solche, die der Vater ihm gegeben hat. Und er ist darum bemüht, sie zu bewahren. Aber nicht nur zu bewahren, sondern sie aufzuerwecken am letzten Tag. Diese Zukunft der Vollendung, der Offenbarwerdung des Reiches Gottes, wo keine Sünde und kein Tod mehr ist, kein Leid und keine Tränen. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also das ist der Wille des Vaters, dass Menschen den Sohn sehen, also Acht geben auf ihn, hinschauen, aufmerksam sind auf den Sohn und im Glauben, im Zutrauen, was er sagt. Und so das Leben auszurichten auf das, was Gott redet. Der errettete Mensch lebt nicht mehr aus sich selbst. Er lebt aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das ist die geistliche Speise und das ist der geistliche Trank und das ist das Leben. Das Leben Gottes. Meine Lieben, so nur können wir das Herrnmahl feiern, wenn wir dessen uns bewusst bleiben. Aber weil diese Errettung, diese Erlösung oft viel zu wenig uns im Bewusstsein ist, daher ist auch unsere Dankbarkeit nicht mehr so da. Der Grund, warum wir danken. Es ist nicht mehr die Offenheit so da, alles von ihm zu empfangen, immer neu, immer wieder zu empfangen, und zwar in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie das weitergehen wird. Aber im Vertrauen, er wird Maßnahmen setzen, dass wir vor ihm leben. Das ist das Gewaltige. Und wir sehen dann in dieser Botschaft, wo das Evangelium verkündet wurde, alle, die das Wort annahmen, das Evangelium und dem Glauben schenkten, sie ließen sich taufen. Sie gingen wieder hinein in dieses hinein versenkt werden der alten Welt gegenüber und das Auferstehen heraus aus diesem Wasser zum neuen Leben. So wie Israel die Errettung durch das Pascha und den Durchgang durch das Rote Meer erlebte. Und so entsteht dann ein neues Wir-Gefühl. Wir sind die Erretteten. Gott hat uns hindurch bewahrt. Nicht nur diese Befreiung aus Ägypten, sondern jetzt sollen wir und dürfen wir vertrauen, durch die Wüste gehen zu können. Und menschlich gesehen ist es unmöglich. Tausende von Menschen können nicht durch die Wüste gehen, können nicht existieren. Und das ist jetzt dieses gefordert werden, ganz die Führung Gottes zu suchen und unter der Führung Gottes zu bleiben, die in der Erlösung, in der Rettung und in diesem Gläubigwerden und Wiedergeborenwerden begonnen hat. Und so haben wir eben, dass wir in diesen Ordnungen bleiben, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Wir bleiben in dieser großen Wirklichkeit. Und wir sollen uns selber beim Herrn mal prüfen, ob wir wirklich so im Glauben sind, wie der 2. Korintherbrief Kapitel 13, 5 uns zeigt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Denn seid dann, ihr seid unecht gewesen. Es geht darum, dass wir erkennen, also innerlich wahrnehmen, nicht nur einfach glauben, sondern erkennen, dass Jesus Christus in euch ist. Erkennen, wahrnehmen. Christus ist in mir, ich bin in ihm. Das ist das große Geheimnis. Und erst so können wir dann die Erlösung gedenkend feiern. Wenn wir diese Erlösung nicht innerlich wahrgenommen haben, können wir sie nicht feiern. Das Volk Israel hat aber den Auftrag bekommen, nachdem es gerettet worden ist, immer wieder das Pascha mal zu halten, um an diese Erlösung zu erinnern. Und auch für uns heißt es, unser Pascha ist geopfert, nämlich Christus. Und dessen sollen wir gedenken. Wie das Volk Israel eben durch das Pascha-Lamm, das Blut des Lammes, die Rettung erfahren hat, so rettet das Blut Jesu Christi sein Volk, seine Gemeinde im neuen Bund. Und durch seinen Opfertod hat er uns erlöst aus der Macht der Sünde und des Todes, aus der Versklavung. Das ist etwas, was dann hinter uns liegt. Wir sind nicht mehr Versklavte an Sünde, sondern wir sind jetzt sein Eigentum, sein Werk. Petrus sagt, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also einer Tradition, die letztlich nicht hinterfragt worden ist, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Dessen sollen wir gedenken. Wir sind losgekauft worden in seinem Blut. Aber da auch wieder, wir sollen nicht wieder auf Gegenständlichkeiten hineinlegen, sondern es geht immer um den ganzen Christus, um seine Person. Durch ihn sind wir gerettet. Er rettet uns in seinem Blut von Sünde und heiligt uns. Auch 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist ein ständiges Gereinigtwerden. Aber wir wandeln eben in diesem Licht des Glaubens, was hier geschehen ist. Und meine Lieben, das soll aufrecht erhalten bleiben, dieser Glaube, dieses Licht. Oder Hebräerbrief, Kapitel 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wir können erst Gott dienen, wenn wir vorher aus der Sklaverei, der Finsternis, der Sünde, des Bösen errettet worden sind. Und das geschieht durch ihn. Natürlich in seinem Blut, aber es ist er selber, der dahinter steht. Also, es gibt ihr eben eine heiligende Kraft, nämlich in dieser Erlösung Jesu, und die wir im Glauben aufnehmen. Wie der Hebräerbrief sagt, wir haben die Freudigkeit zum Eingang in das Heiligtum durch sein Blut. Können wir diesen Weg jetzt gehen, der uns jetzt bereitet worden ist durch Jesus, haben wir Zugang zu Gott, zu seinem Thron. Können wir mit Freimütigkeit beten. Also der Weg des Herzens Gottes ist wieder frei, weil Jesus für uns eingetreten ist. So ist uns durch Jesu Blut, durch sein für uns dahingegebenes Leben alles geschehen, nämlich Erlösung, Reinigung, Heiligung, ja, Anteil an der Herrlichkeit Gottes, Gemeinschaft mit Gott. Und meine Lieben, das ist das Herrenmahl, nämlich ein Bundesmahl, wo wir unsere Erlösung feiern. Aber wir können Erlösung erst feiern, wenn wir diese Erlösung wahrgenommen haben, erfahren haben, in uns haben. Wir empfangen nicht Jesus, damit wir eines Tages erlöst werden, sondern weil wir bereits erlöst worden sind, gedenken wir dessen. Die Mysterienreligion hat in den Großkirchen es umgedreht. Sie empfangen in der Kommunion Jesus, weil sie ihn nicht haben. Das ist nicht die biblische Botschaft, sondern weil wir in ihm sind, gedenken wir dessen, indem wir von diesem Brot nehmen und essen. Und das sollen wir auch immer wieder gedenkend feiern, damit wir es nicht wieder vergessen. Und das ist jetzt die Heimtücke. Selbst auch das Volk Israel hat also diese große Befreiung erlebt, die Führung Gottes erlebt. Aber dann zweifelte es, ob Gott weiterhin führen wird. Und dann wollen sie lieber in die Knechtschaft Ägyptens zurückkehren, weil sie sagen, da haben wir zum Essen und zum Trinken gehabt. Aber jetzt wissen wir nicht, von was wir leben wollen. Und dass sie der Hand Gottes, aus der Güte Gottes leben, das glauben sie nicht mehr. Dann war die ganze Erlösung vergeblich. Also wie dem alttestamentlichen Volk die stete Erinnerung an den Auszug aus Ägypten durch das Passah geboten war, so soll auch die neutestamentliche Gemeinde immer wieder des Todes des Herrn gedenken. So sagt Jesus im Abendmahl, er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis, nämlich davon essen und daran zu gedenken. Die Gemeinde hat also von Anfang an immer wieder dieses Gedenken gehalten, wie wir auch in der Apostelgeschichte 20,7 hören. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, das war das Herrnmahl, da haben sie dessen gedacht. Sie sollen nämlich dieses von Neuem vollziehen, um die Erinnerung an die großen Heilstaten Gottes wachzuhalten. Aber, versteht, das Herrnmahl ist kein Ritus, durch den jetzt was passiert. Das ist Mysterienregio. Sondern wir gedenken dessen, was wir empfangen haben, was wir haben. Und so heißt es, obwohl also das Opfer Jesu einmalig war, ein für alle Mal abgeschlossen war, gibt es also kein weiteres Opfer. Es gibt kein weiteres Kreuzesopfer. Es war einmal geopfert, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Jesu Tod ist unwiederholbar, aber die Gemeinde soll es immer wieder erinnern. Und das ist das richtige Verständnis vom Herrnmahl. Das nächste ist auch, dass wir das Herrnmahl so gedenken, dass wir untereinander uns jetzt in einer Identität verstehen, die es sonst nicht gäbe. Wir sind alle, die errettet sind, die diesen Loskauf erlebt haben. Das verbindet, das macht sozusagen die Gemeinschaft aus. Und es ist oft wirklich so, wenn Menschen aus einer ganz großen Gefahr heraus errettet werden, dann umarmen sie sich nachher, dass sie überlebt haben. Und das ist eigentlich das Herrnmahl. Wir sind Errettete. So wie 1. Korinther 10, 6 sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Wir bilden diese Gemeinschaft. Nämlich wir sind Glieder an seinem Leib. Wir haben Anteil an ihm. Christus ist das Haupt. Wir sind seine Leibesgemeinde geworden. Wir sind der Tempel, denn Jesus Christus errichtet, wo der Geist Gottes wohnt. Das sind wir durch ihn. Und so sagt auch der Hebräerbrief, nämlich Jesu Tod ist also unwiederholbar, aber die Gemeinde soll sich immer wieder an das Opfer erinnern, indem es eben sich um diesen Tisch des Herrn versammelt. Und dieser Ausdruck der Gemeinschaft ist eben ein Teilnehmen. Mit dieser Mahlgemeinschaft erlebt die Gemeinde sowohl ihre Teilhabe am göttlichen Geschehen der Vergebung, wie auch die Verbundenheit untereinander. Also beim Mahl des Herrn wissen wir uns nicht nur in Christus eins, sondern auch untereinander, weil wir Glieder an seinem Leib geworden sind. Und möchte ich sagen, Das Herr ist dieses sowas Gemeinsames. Wir haben gemeinsam Anteil, nicht einzeln Anteil. Die gemeinsame Mahlfeier zeigt also die Einheit des Leibes Christi, die Gemeinde auf. Weil es ein Brot ist, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir sind alle mit einem Brot eben hier, was wir teilhaben. Und Jesus Christus ist der Hirte, der diese Einheit herbeiführt. Wie Israel immer wieder aber ihre Wunderhilfe durch das Himmelsbrot und das Felsenwasser erfuhr, so sind auch in der Gemeinde Jesu diese geistlichen Kräfte in uns wirksam, die stets neu uns beleben lassen. Mit anderen Worten, unsere weitere Existenz im Glauben ist ein ständiges Gabe Gottes. Wir können keinen Augenblick aus uns selber mehr leben. Wir leben immer aus der Gabe Gottes heraus. Drum heißt es, wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für den, der für uns hingegeben hat und uns errettet hat. Weil wir ihm gehören, ihm zugehörig sind. Und das ist jetzt diese große Heilswirkung. Jetzt ist bereits eingetreten, dass wir ihm gehören und nicht mehr der Macht der Finsternis, nicht mehr dem Verderben, dem Tod, sondern dem Leben, das Gott hat, die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist also diese göttliche Kraft Gottes in uns und er wirkt durch den Geist in uns. Und aber wie gesagt, das Heikle ist, bleiben wir in diesem lebendigen Glauben, darum heißt es, wir leben aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, dass der Herr jeden Tag uns weiter bewahrt und hindurchträgt und hindurchführt durch diese Zeit. Natürlich sollen wir alles, was möglich ist, tun. Aber wir sollen nicht in einer Bangigkeit so leben, wie wenn, dass wir dabei die Hand Gottes vergessen. Und genau das ist, was der Versucher machen will. Er will uns Probleme zeigen und sagen, und jetzt wird's hier anstehen. Aber wir sollen auch dort, wo wir nicht durchschauen, verbleiben in dem Vertrauen, wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm und er führt uns weiter. Wir wissen nicht, wie es geht. Er hat das Volk Israel durch die Wüste 40 Jahre geführt. Das ist undenkbar. Das ist das große Werk dieser Gemeinschaft des Herrn mal miteinander. Aber das nächste ist dann auch, wir künden auch diese Bedeutung der Erlösung, möchte ich sagen, für alle Zukunft, nämlich, möchte ich sagen, auch der geistigen Welt. Und je mehr in uns diese Gewissheit ist, dieser Glaube lebendig ist, umso mehr können wir diesen Glauben bezeugen. Versteht? Es ist nicht ein ängstlicher, wagender Glaube und werden wir sehen, ob es was wird, sondern wir bezeugen diesen Glauben. Wir verkünden den Tod des Herrn, die Bedeutung der Erlösung, bis er wiederkommt. Und die Welt macht aber diese Erfahrung nicht. Und die reagiert jetzt auf unsere Verkündigung mit Ablehnung, mit Verachtung. Aber wir sollen es verkünden. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 36, 20. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Herrnmahl ist also ein Ausrufen des neuen Bundes, den Gott auf Golgatha mit den Menschen geschlossen hat, wie Verkündigung des Sündopfers Jesu. Der neue Bund wird mit seinem Blut besiegelt, so wie Hebräer 9,15. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Gottes Liebe umschließt also alle Menschen in diesem Glauben. Und jedem wird das Heil zugänglich, jedem, damit er es ergreife. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das Gewaltige ist jetzt, das ist jetzt ein geistiger Vorgang, auch vor den Mächten, den Engelwelten. Und zwar sowohl den guten als auch den dämonischen Mächten. Denen zeigt Gott jetzt durch die Gemeinde, was er an den Menschen tut. Und diese dämonischen Mächte nehmen es sehr wohl wahr, was die Gemeinde ist. Und das ist jetzt das Gewaltige. Es wird die Liebe Gottes, die in uns ist, offenbar. Und das bricht die Macht der Finsternis. Da müssen sie resignieren, zusammenbrechen. Und so wollen wir auch sagen, unsere Verkündigung, dieses Bekenntnis, ist nicht nur ein Bekenntnis, dass wir im Glauben das haben, sondern dass es in eine immense Vollendung kommen wird und offenbar wird. So wie Jesus sagt, ab nun werde ich von dem Wächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis es seine Erfüllung hat im Reich Gottes, nämlich mit uns. Wir werden mit Christus im Reich Gottes diese Erfüllung dann entsprechend leben und erleben können. Also es ist jetzt schon eine Vorwegnahme, wenn wir das Herrnmal halten, des großen Freudenmahles im Reich Gottes, wenn offenbar alles geworden ist in der Vollendung, wo er gekommen ist, und es mit uns zu vollziehen. Und so sehen wir, also dieser ganze Vorgang, da gibt es keine Verwandlung. Das ist auch wieder die typische Mysterienreligion. Die Mysterienreligion sagt, wenn du ein Stückchen Opferfleisch für den Gott, für das du es opferst, nimmst, hast du an dieser Gottheit Anteil. Und das nannten sie Kommunion. Das ist ein lateinisches Wort. Die Bibel ist in griechischer Wort geschrieben und das Wort Kommunion kommt nicht vor. Das ist Mysterienreligion. Weil wir Gemeinschaft haben, tun wir es gedenkend, aber nicht, damit wir jetzt Jesus aufnehmen. Sondern weil wir Jesus aufgenommen haben, nehmen wir von dem Brot in Dankbarkeit. Und das ist jetzt der große Unterschied, so wie wir eben hier in 1. Korinther 10, 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Jetzt ist es diese Gemeinschaft. Und das verkünden wir, bekennen wir. Und meine Lieben, deswegen brauchen wir das Herrnmal, dass wir nicht vergessen, was er an uns getan hat. Denn wenn wir es vergessen haben, haben wir es verloren. Haben wir nicht mehr Anteil. Darum bewahren wir es, dass wir im lebendigen Glauben verbleiben. Einem Glauben, der die Welt überwindet. Amen.